Es ist so schön, dass der Hannes schon gesprochen hat, weil das macht es mir leichter, euch in eine Vision mit reinzunehmen, die der Herr mir vor einem Jahr oder so gegeben hat und die aber dieses Jahr weiterging. Da geht es um dich. Ja, genau, um dich. Und zwar habe ich gesehen, ein Fluss, einen richtig schönen Fluss, der fließt so idyllisch durch die Landschaft und auf diesem Fluss ist ein Boot, einfach so ein Ruderboot. Und in diesem Ruderboot sitzen 4 Personen. Und die rudern so nett vor sich hin und alles ist irgendwie friedlich. Und dann sehe ich, dass vor dem Boot in unmittelbarer Nähe ein riesiger Wasserfall kommt. Und irgendwann merken die Personen in dem Boot, oh, die Strömung wird stärker und sie fangen an, rückwärts zu rudern, weil sie merken, ach du liebes Lieschen, das kann nicht gut enden. Irgendwas kommt und wir verlieren die Kontrolle. Sie verlieren die Kontrolle über dieses Boot und dieses Boot kracht oder stürzt krachend diesen Wasserfall runter. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, stopp, Jesus, das ist mir jetzt echt zu viel, weil da war überhaupt gar keine Hoffnung und nichts dabei. Dann dachte ich mir so, das ist doch verrückt. Okay, ich frage dich, Jesus, was ist das Boot? Was sind diese Personen? Wer ist das? Und dann war ich noch schockierter, weil Jesus gesagt hat, das Boot steht für Deutschland und die Person für die Bundesregierung. Und dann dachte ich mir, crazy, wirklich crazy. Die gute Nachricht kommt aber noch. Gott tut gerade ganz, 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 ganz verrückt Wunderbares in diesem Land, in Deutschland, in unserem Land. Aber nicht so, wie wir denken. Und auch nicht mit den vielleicht sogar Hoffnungsträgern, die wir manchmal noch so bemühen. Dieses Bild, diese Vision ging weiter, das Boot kommt unten an und eigentlich müsste es zerborsten sein, war es aber nicht. Stattdessen war es sehr viel stabiler und sehr viel größer. Und es saß nur noch eine Person in diesem Boot und das war Jesus selber. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, okay, aber was heißt das für uns? Was bedeutet das? Und dann hat Jesus gesagt, mein Leib, und das bist du, das sind wir zusammen, mein Leib, in diesem Land wird dieses Land stabilisieren. Es ist nicht die Politik, es ist nicht unsere Wirtschaft, es ist nicht was auch immer, sondern es ist die Kirche, es ist der Leib Christi. Amen, come on, das ist eine richtig gute Nachricht. Und vielleicht denkst du, naja, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Nachricht ist, weil, Hilfe, wie soll das gehen? Ja, keine Ahnung, das macht der Herr. Aber er braucht unser Ja. Und er braucht unser Ja, dass wir das zusammentun. Das ist das, was der Hannes vorhin gesagt hat. Ein Punkt, wie wir das zusammentun in München jetzt gerade, ist, wir kommen als Kirchen, als Leib Christi bewusst zusammen, um uns für die Ernte ready zu machen, um uns für Jüngerschaft ready zu machen, um wirklich diese vielen, vielen Personen zu evangelisieren und aufzufangen, die kommen werden. Wir machen uns bereit, dass unser Land eine ganz drastische, göttliche Veränderung erleben kann. Amen, seid ihr dabei? Sehr gut. Ja, 3 sind dabei. Toll, sehr schön. Also, das ist ein Bild und ein Wort, ein prophetisches Wort, was schockiert, was uns aufrütteln muss. Und das ist ein prophetisches Wort, es rüttelt auf. Aber es hat immer Hoffnung. Und die Hoffnung für dieses Land ist die Kirche, ist der Leib Christi. Nicht, weil wir so toll sind, aber weil Christus in uns so toll ist. Und weil Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und genau das wird jetzt sichtbar, viel sichtbarer vielleicht als je zuvor. Und das ist genial. Das ist genial und das hat aber auch natürlich eine Verantwortung. Und um diese Verantwortung geht es heute in dieser Predigt. Die heißt, durch Anbetung das Herz Gottes berühren. Wenn wir als Leib Christi zusammenkommen, dann geht vielleicht in dem einen oder anderen sowas ab von, oh, aber das Theologische, aber die anderen, die machen das ganz anders als wir und da kommen 1000 Fragen und 1000, aber wie soll das gehen in den Kopf? Und das können wir jetzt einfach alles mal weglegen, das kann man mal ans Kreuz legen, wo ist euer Kreuz hier? Ah, da hinten. Also das ist einfach total irrelevant. Was relevant ist, ist, dass wir zusammenkommen in Anbetung und Gebet Und da ist nämlich Einheit möglich. Und ich weiß schon, ja, es wird immer Unterschiede geben. Wir haben theologische Differenzen. Das ist so und das wird auch so bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das macht aber nichts, wenn wir die Liebe haben, davon hieß es heute auch schon. Wenn wir die Liebe haben, können wir nämlich Herzenseinheit und Herzensverbindung haben, sogar mit Leuten, die ich vielleicht theologisch gar nicht so, weiß ich nicht, verstehe ich vielleicht gar nicht, warum die so denken oder warum die so sprechen. Aber wenn ich ein Anbeter bin, ein Beter und Anbeter, ich werde das immer wieder so als zusammen benutzen, diese beiden Wörter, dann kann ich mit katholischen, mit evangelischen, mit Brüdergemeinden, mit was auch immer für Leuten, mit was auch immer für Hintergründen, mit was auch immer für biblischem Verständnis, kann ich mit denen beten und anbeten. Aber das fängt nicht im Außen an, sondern im Innen. Hier bei mir im Innen. Bin ich ein Anbeter? Bin ich ein Beter? Und wie komme ich dahin, wenn ich das vielleicht noch nicht bin? Ich möchte hauptsächlich heute diese Geschichten von der Maria benutzen, Maria und Martha, die zwei Geschwister. Die Geschichten sind euch bekannt, das weiß ich, aber ich glaube, Gott hat trotzdem ganz gute neue und frische Worte für euch heute, für mich auch. Wenn ihr mitlesen wollt, Lukas 10, 38 bis 42, kleiner Funfact noch vorab, ich habe mal geschaut, was der Jesus am 30. März gemacht hat, also halt zu der Zeitpunkt, wo er noch gelebt hat, ne? Wisst ihr, was er gemacht hat? Der war bei Maria und Martha. Also wir sind ganz aktuell, nur ein paar tausend Jahre später. Okay. Lukas 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortet und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt gleich denkt, ja genau, die Maria, die hat das alles richtig gemacht und die Martha hat alles falsch gemacht. Ich habe gute Nachrichten für die Marthas unter uns, das ist nicht der Fall. Es wird oft die Martha gegen die Maria ausgespielt, aber das ist glaube ich nicht korrekt, weil Jesus liebt Martha und Jesus liebt Maria. Und trotzdem kriegt die Martha in dem Moment natürlich eine Ansage, die wahrscheinlich gar nicht so besonders angenehm war in dem Moment. Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus und hört seiner Rede zu. Für uns ist es irgendwie so, ja, klar, mache ich auch. Aber dieser Vers zu der Zeit damals ist eine totale Unerhörtheit. Das durfte gar nicht sein. Frauen haben grundsätzlich nicht bei Rabbis gelernt und auch nicht mit Männern zusammen. Frauen durften noch nicht mal in die Synagoge. Wenn eine Frau die Tora angefasst hat, dann war die unrein. Also totales No-Go. Eine Frau konnte nicht sich einfach zu den Füßen von diesem großen Rabbi setzen. Sie hat es trotzdem gemacht. Warum? Ist die Maria besonders mutig oder kühn oder ohne Scham? Oder wusste sie irgendwas oder hat irgendwas schon gespürt, was die anderen, so wie zum Beispiel Martha, nicht wussten oder sich nicht getraut haben zuzulassen? Die Maria hat was gemacht, was mit uns auch zu tun hat, was eine Parallele zu unserer Zeit hat. Sie hat sich damals gegen Konventionen gewehrt. Gegen Religion gewehrt, gegen Erwartungen, gegen so macht man das oder so macht man das nicht. Und da stecken wir genauso drin. Bei dir ist es vielleicht sogar, und bei mir, bei uns Christen, ist es genauso dieses Theologische. Ja, aber darf ich das jetzt? Kann ich das jetzt einfach machen? Aber meine Kirche macht es nicht so. Oder die ganze Leib Christi, die ganze Münchner Christenheit macht das nicht so. Also wir haben damit genauso zu tun, mit diesen vielleicht religiösen Konventionen. Wie weit sind wir denn frei, sowas total Verrücktes zu machen, wo wir wissen, alle schauen uns schief an. Also die Bibel ist ja oft super nüchtern, gell? Da steht halt einfach, ja, sie setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu, Punkt. Nichts Emotionales, da weiß man nicht, was drumherum passiert ist, man weiß nicht, was in der vor sich gegangen ist, man weiß auch nicht, wie das Umfeld reagiert hat. Aber ich glaube kaum, dass die Maria total so, hey, Peace, Leute, ich mach das einfach mal, die war nicht so cool oder so, das hat sie natürlich berührt, welche Stimmen da in ihr waren. Die haben bestimmt gesagt, eigentlich darf ich nicht und eigentlich sollte ich nicht. Was denken die anderen oder was passiert, wenn die mich jetzt rausschmeißen oder was auch immer? Also versteht ihr, das sind genau die gleichen Stimmen, die wir auch in uns haben. Das sind die gleichen Gedanken, die wir auch in uns haben. Und außerdem hat die Maria ja die Arbeit auch gesehen. Und die wusste ganz genau, was eigentlich ihre Aufgabe war, nämlich da zu helfen und zu dienen. Und das ist bei uns auch so. Wir kennen schon auch unsere Aufgaben. Wir kennen auch unser vielleicht kleines, begrenztes Feld. Wir kennen unsere To-Dos. Wir kennen alle möglichen Sachen. Wir kennen unsere Instagram-Posts. Wir kennen unser Facebook und so weiter und so weiter. Und alles Mögliche ruft nach uns. Da kannst du alles einsetzen, was du willst. Da kannst du die Arbeit einsetzen. Da kannst du viele Beziehungen einsetzen. Da kannst du sogar den geistlichen Dienst einsetzen. Oder dein Instagram, wenn ihr das habt. Oder Facebook. Oder, was gibt's noch, Hannes? TikTok. YouTube. Okay, TikTok, ich glaube, da gehöre ich noch nicht mal dazu, zu der Generation. Also, weiß nicht, Hannes, bist du TikToker? Auch nicht, guck mal. Also, und vieles ruft nach uns. Ganz, 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 ganz vieles ruft nach uns. Die Frage ist nur, antworten wir darauf? Auf was antwortest du eigentlich, wenn dich diese ganzen To-Dos und die Arbeit und die Familie und sonst was ruft? Stell dir vor, die rufen alle nach dir und du antwortest einfach nicht und setzt dich stattdessen zu den Füßen von Jesus. Und da ist jetzt der Punkt, wo die Martha manchmal ein bisschen schlecht wegkommt, weil die antwortet halt auf die Arbeit. Und da kann man sich denken, naja gut, weil irgendjemand muss es ja auch machen und sonst hätten die nichts zu essen gehabt, nichts zu trinken und so weiter. Und deswegen sage ich, es ist nicht grundsätzlich falsch, was die Martha gemacht hat, überhaupt nicht. Und trotzdem sagt Jesus zu ihr, nein, ich werde der Maria jetzt nicht Bescheid sagen, dass sie dir helfen soll, sondern Martha, Martha, du machst dir gerade viel Sorge und Mühe. Aber die Maria, die hat jetzt gerade genau das Teil erwählt, was das Richtige ist. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich glaube, Jesus spricht da unter anderem auch so unsere Fleischprofile an. Wisst ihr, was ein Fleischprofil ist? Das ist so unser, wie wir so gestrickt sind, quasi ohne Jesus, ohne Gott. Und der eine ist temperamentvoll und aufbrausend, einfach von seiner Persönlichkeit und von dem Fleisch her. Und wenn dann der Geist Gottes kommt, da kann sich das verändern. Oder der andere ist halt so ein ganz phlegmatischer Typ, der whatever, kommt nicht in die Pötte. Also das sind so ganz, wir sind einfach ganz unterschiedlich gestrickt. Und Fleisch heißt, dass das, es ist einfach das ohne Gott. Ja? Also wir versuchen ja, oder manchmal, obwohl unser Fleisch eigentlich gestorben ist, unser alter Mensch ist gestorben, aber wir merken immer noch, dass da diese Fleischanteile sind, die sich immer mal wieder rühren und dann kommen die hervor und dann wollen die auch was und so weiter. Und ich will ganz kurz auf Maria, Martha, Thomas und Petrus eingehen, damit ihr da so ein bisschen Fleisch dran kriegt, was ich meine, und ein bisschen versteht, dass Jesus nicht gegen eine Person geredet hat, aber er hat immer auf das reagiert, was ihm die Martha, die Maria und andere Jünger quasi hingelegt haben oder gegeben haben. Und er hat sehr liebevoll, aber manchmal auch sehr, sehr klar reagiert, aber nicht um Personen zu beschämen, sondern eigentlich um das Geistliche hervorzuholen, um das hervorzuholen, was sie wirklich sind. Also bei der Martha, die ist halt so eine Macherin, eine Managerin. Nicht schlecht, aber wenn du das ohne Jesus machst, anstrengend und vielleicht nicht so fruchtbar. In Lukas 10, 41 sagt er, Martha, Martha, und das ist auch schon ein ganz, ganz wunderbarer, liebevoller Spruch und eine ganz liebevolle Anrede. Immer wenn Namen zweimal genannt werden von Jesus, dann hat das einen unfassbaren Ausdruck von Liebe inne. Du hast viel Sorge und Mühe. Das ist das Fleisch. Der sagt nicht, Martha, du echt, also wie oft soll ich dir das jetzt noch sagen? Check's halt endlich mal. Er geht ganz liebevoll mit ihr um und konfrontiert ihr Fleisch. Und sagt dir eigentlich noch, hey, aber weißt du, die Maria, die hat gerade nicht die Sorge und Mühe wie du, die hat was erwählt, die ist nämlich einfach zu mir gekommen. Und er sagt nicht, ja, also irgendwie, ich weiß auch nicht, dann checkst du das halt nicht, dann, keine Ahnung, dann machst du das halt nicht, dann setzt dich halt nicht zu meinen Füßen, ist mir auch egal. Also der sagt weder, macht weder die Tür zu, noch beschämt er sie, sondern er gibt dir eigentlich eine Einladung, hey, vielleicht wäre das auch was für dich. Weil die Maria hat es erwählt, es soll ihr nicht genommen werden. Das heißt nicht, dass sie das nicht auch kann und nicht auch darf. Jesus konfrontiert eigentlich ihren Alleingang, wo sie ohne Kraft oder ohne sich quasi wie von Jesus den Auftrag abzuholen arbeitet. Frage an dich, wo arbeitest du für Jesus, Klammer auf, Klammer zu, was eh schon schwierig ist, ohne Auftrag? Wo arbeitest du ohne Auftrag von Jesus? Das kann gut gemeint sein, das kann sogar auch irgendwie ganz gut sein, nicht fruchtbar. Wo arbeitest du, und das ist jetzt wirklich eine Frage an dich, wo arbeitest du ohne Auftrag von Jesus? Und das kann man relativ schnell rausfinden, wo tust du Dinge, die nicht nach Leben schmecken? Wo ist es richtig mühsam, richtig anstrengend? Und ja, es gibt auch eine gewisse Weise Anstrengung in einer guten Art und Weise, aber das wird dich nicht auslaugen. Das wird dir nicht die Kraft rausziehen, sondern es wird dir Kraft geben. Obwohl du vielleicht eine ganze Nacht lang dich um irgendeinen Menschen gekümmert hast und nicht geschlafen hast. Aber wenn das dein Auftrag ist von Jesus und der Heilige Geist dich befähigt, ist das was anderes, als wenn du dir überlegst, naja, eigentlich müsste ich mal wieder, keine Ahnung, irgendjemanden nachts über betreuen oder was auch immer. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und das sagt Jesus zur Martha. Hey Martha, du kannst arbeiten, so viel du willst, kein Problem. Aber mach's doch einfach mit Auftrag und mit mir. Oder durch mich und in mir. Ich springe mal zum Petrus. Der Petrus, der ist ja so ein bisschen impulsiv, aufbrausend, redet schneller, als er denkt. Zum Beispiel, vielleicht trifft es auch manche von uns. Ja, manche nicken schon, schön. Okay, der Petrus sagt zum Beispiel, als Jesus sagt, hey Leute, ich werde sterben, sagt der Petrus, nein, Gott bewahre, das soll dir nicht widerfahren. Und der Jesus reagiert auch darauf und sagt, geh weg von mir, Satan. Das ist krass. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Da sehen wir es ganz krass. Jesus konfrontiert das Fleisch von Petrus. Ist ja gut gemeint, der wollte nicht, dass Jesus stirbt, kann man ihm doch nicht verübeln. Und Jesus ist aber so krass, dass er sagt, hey, ganz ehrlich, wir brauchen hier zero, gar kein Fleisch. Ich will, dass das Geistliche hervorkommt, dass deine Berufung, dass dein Leben in Gott hervorkommt. Deswegen ist Jesus da so krass. Der Thomas, der ist immer so ein bisschen depressiv drauf. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn man so die Stellen durchliest von Thomas, man muss fast schmunzeln. Der ist vielleicht eher so die melancholische Persönlichkeit. Johannes 11, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Oder? Johannes 14, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir dir den Weg wissen? Johannes 20, und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Jesus antwortet, nächster Vers, 20, 27. Er sagt zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Er konfrontiert den Unglauben, dieses, ach, das kann gar nie klappen. Das muss ja schief gehen. Und er konfrontiert es auch sehr liebevoll, indem er sagt, hey, schau mal, jetzt kannst du mich sogar anfassen, du kannst in meine Wunden fassen, das hat sonst niemand gemacht. Keiner hat in die Wunden von Jesus gefasst, nur der Thomas. Und Thomas reagiert, mein Herr und mein Gott. In dem Moment hat sich was total verändert. Der musste nicht mehr sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht, ich fasse dich zwar an, aber I don't know. Sondern in dem Moment macht es Klick und er bekennt Jesus als seinen Herrn und Gott. In dem Moment weiß er, an wen er glauben kann, nämlich an Jesus Christus, den Auferstandenen. Und die Maria, die ist eine ganz ruhige Persönlichkeit. Die hat also jedenfalls nicht oft das Bedürfnis, aus dem Haus zu gehen. Noch nicht mal, als ihr Bruder stirbt und sie hört, dass Jesus in ihr Dorf kommt. Das ist schon interessant. Die bleibt einfach zu Hause. Und vielleicht ist die wirklich so eine, also eher diese tatsächlich vielleicht phlegmatische, die sich denkt, ach, was kommt, das kommt. Und gar nicht viel eigenen Antrieb hat. In Lukas 10 heißt es zum Beispiel, und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Und dieses Setzen, das ist eben nicht stehen, nicht rumgehen, nicht irgendwas machen, sondern wirklich total ruhig sein. Und Jesus bekräftigt in dem Fall das, was Maria lebt. Nicht im Sinne von dem, dass er das Fleischprofil bekräftigt, aber er sagt, da ist eine Ruhe in Maria reingekommen, da ist ein Frieden in sie reingekommen, die muss nicht mehr die ganze Zeit irgendwo rumhüpfen, sondern wenn ich sie rufe oder wenn sie meinen Ruf hört, dann setzt sie sich wird sie aktiv. Dann geht sie, dann tut sie etwas. Und es ist etwas, was ich glaube, was jetzt gerade Gott so highlightet für uns in unserer heutigen Zeit, dass wir so zur Ruhe kommen und in die Stille kommen. Das ist jetzt keine große Überraschung, weil das steht schon, keine Ahnung, seit Tausenden von Jahren in der Bibel. Also Altes Testament bis zur Offenbarung zieht sich das komplett durch. Stille, Anbetung, Gebet. Und damit meine ich nicht, und das lesen wir auch nirgendwo, und die Band stellte sich auf und spielte die neuesten Lobpreislieder. Lese ich hier nicht. Es war weder bei der Maria und bei der Martha zu Hause, noch beim Grab vom Lazarus, noch sonst wo. Also Lobpreis, Anbetung, Gebet hat gar nichts in erster Linie mit Musik zu tun. Gar nichts. Ja, und dann hat es auch mit Musik zu tun. Aber das, was die Anbetung ist, die Jesus will und die wirklich Gottes Herz berührt, ist das, was aus deinem Herzen kommt, egal ob hier Musik ist oder nicht. Und meistens ist da keine Musik. Und dieses Anbeten und in die Stille kommen, so wie Maria das gemacht hat, zu Füßen Jesu sich setzen. Wie gesagt, da war keine Band, da war auch keine CD, die hatte auch ihr Handy abgegeben. Da war nichts von außen. Und der Ruf Gottes ist immer wieder, dass unsere Anbetung, dass deine Anbetung wirklich aufsteigt zum Herrn. Und es ist schön, dass wir Musik haben und es ist genial, dass Gott uns Musik schenkt, gar keine Frage. Und dass wir das zusammen machen dürfen. Aber Jesus sehnt sich nach dieser Anbetung, die aus deinem Herz kommt, die so ganz individuell ist und die ihn ehrt und die sein Herz berührt. Und ich glaube, dass die Maria, das hat die geschnallt, das hat die verstanden, dass es um diese ganz krasse innige Beziehung mit Jesus geht und dann eben auch in dem Fall mit dem Vater, dass die einfach sagen konnte, hey, alles andere ist mir jetzt gerade total egal. Lass die Leute denken und reden und was weiß ich nicht machen. Ich setze mich jetzt zu den Füßen Jesu. Und das macht die noch ein paar Mal. Und das ist wirklich erstaunlich bei der Maria. Offensichtlich war dieses Knien vor Jesus, das war ihre Lieblingsposition. Die Geschichten, die wir kennen von Maria, da kniet sie immer. Es gibt keinen Moment, wo sie nicht vor Jesus kniet oder vor Jesus niederfällt. Und ich glaube, dass das für uns, für unsere heutige Zeit besonders, wirklich ein Gamechanger ist für unser Leben. Es ist etwas, was unser Leben, unser Denken, unsere Perspektive und auch das, was die Auswirkung von unserem Leben ist, komplett verändert. Nicht das Außen verändert uns, aber das Innen. Das, was ich innen mit Jesus erlebe oder wo ich zulasse, dass Jesus mich herausfordert, all die Sachen, die mich so ziehen und die nach mir rufen, mal sein zu lassen und als allererstes mich zu den Füßen von Jesus zu setzen und zu hören und einfach da zu sein. Ich gehe jetzt zu einer nächsten Stelle, wo die Maria nochmal vorkommt. Johannes 11, 1 bis 2. Da geht es eben um die Geschichte von Lazarus, als der stirbt. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer krank. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hat. Das ist diese berühmte Stelle der Salbung der Maria in Bethanien, bevor Jesus stirbt. Auch da war sie zu seinen Füßen und hat einen ganz tiefen Akt der Anbetung sozusagen getan und hat ihn vorbereitet für sein Begräbnis. Und er sagt ja dann auch später, das, was Maria gemacht hat, das wird in alle Welt verkündigt werden, das wird überall gepredigt werden, immer im Zusammenhang mit meinem Tod. Und die letzte Stelle, auf die ich jetzt noch näher eingehen mag, ist in Johannes 11 ab dem Vers 3. Ich werde aber nur einen Teil lesen, weil ihr kennt die Geschichte. Der Lazarus stirbt, die Schwestern lassen Jesus rufen und er beschließt, es ist noch nicht die Zeit. Ich komme mal noch nicht zum Lazarus, werde da mal nicht einschreiten und nicht helfen. Er wusste warum. Für die beiden Schwestern war es wahrscheinlich eine große Katastrophe, könnte ich mir vorstellen. Ab Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, nämlich nach 4 Tagen, als der Lazarus schon begraben war, ging sie ihm entgegen. Also Martha, Ärmel hochgekrempelt, auf geht's Jesus, ich bin da. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, sagt Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Hammer-Konversation. Die Martha mit Jesus hat. Eine mega geniale theologische Konversation. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu. Unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Hat Jesus zwar nicht gesagt, aber macht nichts. Sie geht davon aus, das ist so. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Da wird Maria wieder aktiv. Sie wird gerufen, diesmal nicht direkt von Jesus, aber durch ihre Schwester. Und da stand sie auf und ging eben dahin, wo die Martha war, beziehungsweise wo Jesus noch stand, als er mit Martha gesprochen hatte. Vers 32. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder. Die kann nicht anders. Die muss vor ihm niederfallen. Die muss ihn, das ist ein körperlicher Akt der Anbetung. Es ist ein körperliches Zeichen von Ehrerbietung, von Gebet, von Ehrfurcht, von Liebe. Da steckt so viel drin. Und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Das ist exakt der gleiche Satz, den die Martha gesagt hat. Die Reaktion von Jesus ist eine andere. Martha bekommt diese theologische Unterhaltung von Jesus. Die ist gut, die ist wertvoll. Das ist richtig wichtig, was Jesus gesagt hat. Und es ist Hammer, wie Martha sich auskennt theologisch, wie sie schon was ergriffen hat, zumindest mit dem Kopf. Maria sagt genau das Gleiche, fällt nieder und Jesu Reaktion ist total emotional. Sie weint, er sieht auch andere weinen um sie herum, er fängt an zu weinen. Und dann sagt er, jetzt will ich, dass du mich zum Grab bringst. Hätte er bei Martha auch schon sagen können, hat er nicht. Und ich glaube, dass das ein Zeichen ist von dieser tiefen Anbetung, die Jesus sich wünscht oder die der Vater sich wünscht von uns. Nicht das Wissen, nicht das Theologische, nicht das, was alles wichtig und gut ist, aber dieses ganz Zutiefste, was wir geben können, unsere Anbetung, unser Herz, unsere Liebe, bewegt Gottes Herz so sehr, dass daraufhin Dinge passieren, dass daraufhin Gott Dinge tut, nicht nur für uns oder in unserem Leben, sondern weit darüber hinaus. Und ich finde es so erstaunlich, dass beide Schwestern das Gleiche sagen, das Gleiche wollen. Einmal reagiert Jesus ja, mit einer guten theologischen Konversation. Das andere Mal ist er so bewegt. Sein Innerstes ist total ergriffen. Und dann kommt die Auferstehung vom Lazarus. Und Maria hat das schon kultiviert. Das war für sie, glaube ich, nicht schwer, sich vor allen wieder vor die Füße von Jesus zu schmeißen. Es war ja wieder eine seltsame Situation. Das war diesmal nicht zu Hause, sondern irgendwo, keine Ahnung, an der Straße, am Straßenrand. Aber diese Anbetung, diese tiefe persönliche Anbetung von der Maria, die hat Jesu Herz total gecatcht, total berührt. Die berührt das Herz des Vaters. Und keiner muss deswegen gut singen können oder sonst was aufführen. Das ist sowas Nahes und sowas, was ganz, das kann aus dir rausfließen, so wie du bist. Aber die Einladung Gottes ist, komm und setz dich zu meinen Füßen. Da wird sich so viel verändern in dir und deswegen kann sich so viel in deinem Umfeld verändern. Drei Punkte, die wir von Maria wirklich lernen können. Und lest es gern nochmal nach, betet darüber und sagt Jesus, ja, ich will so eine Anbeterin werden, ich will so ein Anbeter werden. Ich möchte nicht abhängig sein von Musik und sonst was, sondern meine Anbetung, die darf dein Herz oder die soll dein Herz berühren. Lehre mich, verändere mich, berühre mich, dass ich zu diesem Anbeter werde. Die Maria war zuerst Hörende und Lernende und zwar nicht mit dem Kopf. Das ist so ein bisschen unser Problem im Westen. Wir versuchen immer alles im Kopf aufzunehmen. Aber es geht vielmehr um unser Geist und um unser Inneres, um unser Herz. Und ja, das darf emotional sein, auch in Deutschland. Das darf emotional sein. Dann war sie als Beterin wieder an Jesu Füßen. Nämlich, das war wie ein Klagegebet. Herr, warum warst du nicht da? Wenn du da gewesen wärst, dann. Das war Gebet. Und die dritte Geschichte, die ich erwähnt habe, war, als Jesus die Füße salbt, da war sie Anbeterin. Erst war Maria bei ihm, in seiner Gegenwart. Dann hörte sie seine Wahrheiten von ihm. Und erst zum Schluss lesen wir von dem guten Werk für ihn. Und wir drehen das manchmal um. Wir wollen erstmal für Jesus arbeiten und ihm dienen. Aber Jesus sagt, nee, komm doch erstmal zu mir. Komm zu mir, hör meine Wahrheit, lass meine Liebe in dein Herz. Und dann gebe ich dir Aufträge, dann sage ich dir, wo du aktiv werden darfst. Und wo vielleicht auch nicht. Ich würde gerne noch mit euch beten. Wenn ihr mögt, steht auf oder nehmt einfach die Haltung ein, die für euch gut ist, dass ihr ja wirklich so ein körperliches Zeichen auch Jesus gebt, dass ihr wirklich in diese Anbetung oder in diese Anbetungshaltung reinkommen wollt. Jesus, ich danke dir einfach so für dein Wort. Vater, danke für dein Wort. Ich danke, dass dein Wort tief ist und reich ist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem Einzelnen das noch mehr aufschließt, dass das noch tiefer geht, dass alles das, was in deinem Wort verborgen ist, jede Kraft, jede Heilung, jedes Heil, jede Befreiung, dass die in unseren Herzen richtig Kraft gewinnt und dass dein Wort wirklich explosiv in unseren Herzen ist, in unserem Geist ist. Vater, ich bete, dass da, wo wir uns von so vielen anderen Sachen rufen lassen und so viel anderes im Kopf haben und im Sinn haben, Herr, dass du uns wirklich zur Ruhe bringst und dass du uns lehrst und immer wieder auch zu deinen Füßen liebst. Vater, ich bete, dass du uns Disziplin schenkst und dass du uns hilfst, wirklich ja auch mit unserem Ja dazu zu stehen, dass wir sagen, ja, wir wollen dir folgen, ja, wir wollen bei dir sein. Und dann sind wir doch oft gar nicht bei dir, sondern rennen woanders hin. Vater, ich bete um die Gnade, dass wirklich da was Neues in uns geboren wird, dass da was Neues wächst, dass wirklich diese Anbetung, die du dir wünschst, dass sie aus unserem Herz rauskommt, dass sie richtig massiv aus uns rausfließt, aus jedem Einzelnen von uns, dass du Ehre bekommst, Vater, denn dazu sind wir geschaffen, dass du Ehre bekommst, dass du Anbetung bekommst und dass wirklich dein Herz berührt wird von dem, was aus unserem Herzen rausfließt, dass wir ja mit dem, was wir zu geben haben, Herr, mit unserer Liebe, dass wir dich zurücklieben können. Vater, ich danke dir einfach, dass du dich sehnst nach jedem von uns, dass du dich sehnst nach deinem Leib in dieser Stadt, in diesem Land. Danke, Jesus. Amen.